aber ich bitte Sie sehr herzlich, merken Sie hier jedes Wort, denn ich brauche jedes Wort. Dann müssen Sie sie aufschreiben in Ihrem Herzen und Sie müssen für die Speicherung und Wiedergabesystem sorgen, dass es funktioniert. Also nicht nur speichern, sondern auch wiedergeben. Und die Jünger näherten sich dem Dorf. Lukas 24, 28. Die Jünger näherten sich dem Dorf, wohin sie wanderten. Und er stellte sich, Jesus, als wolle er weitergehen. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden. Und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es begab sich, als er mit ihnen zu Tische saß, nahm er das Brot, sprach das Dankgebet darüber, brach es und gab es ihnen. Und da wurden ihnen die Augen aufgetan, und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Wege mit uns redete, wie er uns die Schriften erschloss. Und sie standen in eben der Stunde auf und kehrten nach Jerusalem zurück und fanden die Elf und ihre Genossen versammelt. Und sie sagten, der Herr ist wirklich auferweckt worden und dem Simon erschienen. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen, wie er von ihnen beim Brechen des Brotes erkannt worden war. Während sie aber dies redeten, trat Jesus selbst mitten unter sie. Da gerieten sie in Bestürzung und Furcht und meinten, einen Geist zu sehen. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr erschrocken? Warum steigen Bedenken in euren Herzen, in eurem Herzen auf? Seht meine Hände und meine Füße. Erkennungszeichen eines Menschen. Dass ich es selbst bin, rührt mich nicht an. Und seht, denn ein Geist hat nie Fleisch und Bein, wie ihr seht, dass ich es habe. Da sie aber in ihrer Freude noch nicht glaubten und sich verwunderten, sagte er zu ihnen, habt ihr hier etwas zu essen? Und da reichten sie ihm ein Stück von einem gebratenen Fisch, und er nahm es und aß es vor ihren Augen. Und dann Johannes 20, 19 bis 20. Johannes 20, 19 bis 20. Ja. Als es nun an jenem Tag, dem ersten der Woche, Abend war, und dort, wo die Jünger sich aufhielten, die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren. Die Türen aus Furcht vor den Juden verschlossen waren. Kam Jesus und trat in die Mitte. Und er sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er dies gesagt hatte, zeigte ihnen die Hände wie auch die Seite. Jesus legt Wert darauf, dass man Schlüsse ziehen kann, dass man Inference Drawing machen kann. Wenn Sie sehen, die Hände und die Füße und die Seite, dann machen Sie Inference Drawing. Das ist er tatsächlich. Wir wissen auch, dass seine Stimme zu erkennen war. Maria hat seine Stimme erkannt, nicht wahr? Da wurden die Jünger froh, als sie den Herrn sahen. Jesus sprach nun wiederum zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, sende ich auch euch. Nachdem er dies gesagt hatte, hauchte er sie an und sagte zu ihnen, empfanget den Heiligen Geist. Wenn ihr jemandem die Sünde vergebt, sind sie ihm vergeben. Wenn sie jemandem nicht vergebt, sind sie ihm nicht vergeben. Thomas aber, einer von den Zwölfen, der auch Didymus genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Die anderen Jünger sagten ihm, nun, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, wenn ich nicht an seinen Händen das Mal der Nägel sehe, und lege meinen Finger in das Mal der Nägel, und lege meine Hand in seine Seite, werde ich es nicht glauben. Nach 8 Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen, und Thomas mit ihnen, und Jesus kam. Und jetzt kommt dieses Detail, das immer wieder auftaucht. Passen Sie auf, dieses Detail, sehr, sehr wichtig. Die Türen waren verschlossen. Er trat herein, Thomas mit ihnen, als die Türen verschlossen waren. Er trat in die Mitte und sprach, Friede sei mit euch. Und dann sagte zu Thomas, reiche deinen Finger her, hierher, und siehe meine Hände, und reiche deine Hand her, und leg mir sie mir in die Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Nun, Thomas wollte es eben fühlen und gesehen haben mit den 5 Sinnen. Jesus legt Wert darauf, dass man lieber Inference Drawing glaubt. Man kann es auch tun, indem man die Finger reinlegt. Sieht. Aber Jesus sagt, selig ist der, der glaubt und nicht mit den Augen gesehen hat. Er legt Wert darauf, dass die Maschine hier oben, der Computer, die Schlüsse ziehen kann, ohne die Finger reinzulegen, also buchstäblich, sondern dass man Schlüsse ziehen kann. Denn er hat die Evidenz gegeben, jetzt gewisse Schlüsse zu ziehen, die wir heute miteinander ziehen müssen. Hängt zusammen mit Materialismus. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr, mein Gott. Dann zog er die Schlüsse, aber er brauchte ein bisschen primitive Evidenz, nicht wahr? Finger reinlegen und mit den Augen angucken. Jesus sagt, die Evidenz, dass er da erschien, wo die Türen verschlossen waren und kommen und gehen, wie er wollte, ist viel stärker. Und er legt Wert darauf, dass der Computer funktioniert. Und Schlüsse ziehen kann, ohne dass man tatsächlich primitiv den Finger reintun muss. Ist gut? Also, dass Sie ein bisschen denken lernen. Ich auch. Denn Jesus hat das Gehirn gemacht zum Denken. Er freut sich, wenn es funktioniert. Wissen Sie, dass das Gehirn eine modifizierte Muskel ist? Wissen Sie das? Also eine umgeänderte Muskel. Alle Gewebe im Körper sind so, besonders das Gehirn. Nun, was geschieht mit einer Muskel, wenn man sie nicht benutzt? Oh, sagen Sie, brechen sich den Arm, und alles kommt in Gips, und nach 6 Wochen kommt der Arm vom Gips hervor. Wie sehen die Muskeln auf? Ja, sagen Sie es mir doch einfach. Die sind dünn. Es ist nur Knochen und Haut. Also, mein Arm hier war schön dick und normal, ein bisschen dicker als normal, weil es viel mehr arbeiten musste, als der linke Arm in Gips war. Und als es rauskam, war es nur Knochen. Muskel ganz verschrumpelt. Nun, wenn man das Gehirn nicht benutzt, verschrumpelt es auch. Und man sagt, dass bei den meisten Menschen, nun ob das ein Mythos ist oder nicht, weiß ich nicht. Man sagt, bei den meisten Menschen, wenn man sie schüttelt, hört man es rumkullern. Es ist sehr wichtig, dass man ein bisschen denkt, und wir wollen miteinander denken heute Morgen. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Und Jesus sagt zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Gut, soweit. Selig sind die, welche nicht gesehen und doch geglaubt haben. Nun, das heißt nicht, dass sie blind glauben, sondern dass sie rechnen können. Im Kopf. Dass sie die Schlüsse ziehen können. Und die anderen waren nicht bereit, die Schlüsse zu ziehen. Wenn Jesus so auftauchen konnte und gehen konnte, haben sie die Schlüsse gezogen. Und das genügt ihnen. Die brauchen nicht das primitive Finger reinlegen. Und viele von uns brauchen primitive Beweise. Sehen Sie die ganze, darf ich es sagen, ohne dass Sie meinen, dass ich nicht lieb bin? Die ganzen primitiven Wunderchen, die Leute sehen wollen in bestimmten Kreisen, gehören in die Kategorie von Thomas. Wenn ein Wunderchen nicht geschieht, irgend kleine Sachen, nicht wahr, so primitive Sachen, ehe sie glauben. Jesus legt Wert darauf, dass der Mensch ein Logos ist und versteht. Ja, wir beten zusammen. Wir bitten dich, Herr Jesus, öffne uns den Verstand und dann öffne uns das Herz, dass wir das tun, was der Verstand versteht. Das ist getan bei deinen Jüngern. Tu es bei deinen heutigen Jüngern hier in diesem Saal, auch bei mir heute Morgen. Amen. Ja, also das Problem heute Morgen ist das Problem des Materialismus. Und ich will nicht reden über politischen Materialismus, denn es ist sehr leicht, politischen Materialismus zu erledigen. Denn der gibt sich aus, als ob er wissenschaftlich begründet sei. Wir reden von dem wissenschaftlichen Sozialismus und von dem wissenschaftlichen Marxismus und von dem wissenschaftlichen Materialismus. Und der politische Materialismus gehört dazu. Denn wenn wir zeigen können, dass der wissenschaftliche Materialismus Unsinn ist, dann fällt alles andere, der andere Unsinn mit weg. Also all dieses Zeug vom Marxismus und Materialismus dieser Art fällt weg, wenn ihre Basis, nämlich in der Wissenschaft, wie sie es behaupten, nicht stichhaltig ist. Nun, was sagt die, hat keinen Sinn zu schimpfen über diese Dinge. Man muss richtig mit dem Kopf und mit der Evidenz dran gehen. Was sagt der wissenschaftliche Materialismus? Sie sollten dies notieren, was ich jetzt sage, denn es ist wichtig. Die sagen, die Materialisten, die wissenschaftlichen Materialisten, dass Raum, Zeit, Materie, Kontinuum, Raum, Zeit, Materie, Kontinuum, die ganze Realität darstellen. Darf ich es vielleicht einfach sagen? Die sagen, dass das, ich rede jetzt amerikanisch, dass das Hier und Jetzt alles ist. The here and now is everything. Das ist, was sie sagen. Das Hier und Jetzt, Raum, Zeit, Materie, alles ist. Punkt 1. Punkt 2 sagen die wissenschaftlichen Materialisten, dass es keine Metaphysik gibt. Sie wissen, dass Theologen keinen großen Einfluss in der heutigen Welt haben. Weil sie, die Echten, sie glauben an Metaphysik. Und Metaphysik kann man im Labor nicht messen. Und deshalb, weil es keine Metaphysik gibt, gibt es keinen Himmel und keine Hölle. Und Himmel ist, wo Gott wohnt, und Hölle ist, wo der Teufel wohnt. Und wenn es keinen Himmel und keine Hölle gibt, also bitte schön, da ist die Theologie erledigt. Das ist, wie sie denken. Die sagen also, das Dritte, dass es keine Transzendenz gibt. Und weil es keine Transzendenz gibt, würde mir jemand eine Definition geben von Transzendenz? Würde man das wagen? Könnte mir jemand, ja?
Etwas Überirdisches, etwas, das unsere Dimension übersteigt.
Etwas, was über, was unsere Dimensionen übersteigt. Ja, also gut, noch etwas?
Etwas, was wir mit unseren fünf Sinnen nicht fassen können?
Ja, das ist gut, mit den fünf Sinnen, also die Sinneswahrnehmungen der fünf Sinne können die Transzendenz nicht fassen. Gut, sonst etwas?
Etwas, das kein Messgerät nachweisen kann.
Ja, aber ich meine, ein Messgerät für, wollen wir sagen, Gravitation kann Milliampere nicht messen. Man muss vorsichtig sein mit dem. Es ist richtig, was Sie sagen. Ich verstehe, wie Sie das meinen. Aber wenn Sie in wissenschaftlichen Kreisen sind, müssen Sie sehr vorsichtig sein. Ich auch. Nun, deshalb, weil es keine Metaphysik gibt, gibt es kein Leben nach dem Tod. Weil es keine Metaphysik gibt, gibt es kein Leben nach dem Tod. Deshalb gibt es keine Auferstehung. Und deshalb war die Auferstehung Jesu erfunden. Sehen, wie das eingeschlagen hat bei Bultmanns Theologie, die glücklicherweise jetzt etwas überholt ist. Aber er sagte, all das sei erfunden, sei ein Mythos, weil es in Wirklichkeit das nicht gibt. Und deshalb, Nach Paulus sind die Christen unter allen Menschen die Elendsten. Und so behandeln sie uns auch nicht wahr, als ob wir die Elendsten seien, weil wir an eine Illusion glauben. Das fünfte, alle Ungerechtigkeiten auf Erden werden nie gut gemacht. Es gibt keinen Ausgleich nachher. Was sagt Jesus darüber? Über den Ausgleich nach diesem Leben. Über, ja? Bitte? Ja, das sagt er. Was sagt er über Lazarus und den reichen Mann? Er auf Erden hatte sein Gutes, und jetzt hat Lazarus, der sein Schlechtes auf Erden erfahren hat, jetzt kommt der Ausgleich. Du darfst nicht schimpfen, du hast es gut gehabt auf Erden, jetzt hast du es schlecht. Also es ist klare Lehre des Ausgleiches. Und weil es eben keine Metaphysik gibt und keine Transzendenz gibt, deshalb kann es keinen Ausgleich geben. Und wenn es keinen Ausgleich gibt, sehen Sie, wie logisch Sie sind. Wenn es keinen Ausgleich gibt, dann muss man hier auf Erden Hölle machen, um ein Paradies auf Erden zu machen. Da hat man die Homöopathie, nicht wahr? Also, Sie wissen, was ich meine damit. Nicht? Ach, liebe Leute. Also, Similia similibus curantur heißt das. Nun, Sie sind alle doch Theologen. Ich bin Gott, kein Theologe. Also, auf Englisch heißt es like cures like. Also, das Gleiche heilt das Gleiche. Wovon ist das ein Prinzip? Vaccination. Impfung. Nicht wahr? Wenn Sie Kuhpocken haben, gehabt haben, können die schwarze Pocken nicht bekommen. Denn Kuhpocken und schwarze Pocken sind sehr ähnlich. Aber Kuhpocken sind nicht so virulent wie schwarze Pocken. Da gibt man einem Menschen Kuhpocken und er kann schwarze Pocken nicht bekommen. Also es ist homöopathisches Prinzip. Ein wunderbares Prinzip. Glauben Sie nicht an die Dummköpfe, die an die Prinzipien von der Homöopathie gehen. Denn es ist die Basis der ganzen Impfung. Nun, wenn man es verbindet mit Pendeln und mit Hokuspokus, dann nein. Aber wenn man bei den Prinzipien bleibt, sicher, 100%, ja, bei den Prinzipien. Also das ist nebenbei. Die Ungerechtigkeiten werden nicht gut gemacht durch Gott und deshalb muss man selber zugreifen und zwar mit Gewalt. Und deshalb ist ein Blutbad, eine Revolution, all diese Dinge, sie sind erlaubt, weil sie nur Fortschritt bringen. Also, das Hier und Jetzt, Nummer 6, das Hier und Jetzt ist das Einzige, was existiert, und das Hier und Jetzt ist das Einzige, was unserer Forschung offen ist, und deshalb ist das das Einzige, was uns interessiert. Nun, wenn das der Fall ist, dann wollen wir mal gucken, ob es wissenschaftlich ist. Das ist das Nächste, zu sehen, ob Materialismus wissenschaftlich ist. Die Christen und die Religionen der Welt, die meinen, dass die Metaphysik eine Wirklichkeit ist, die man nicht fassen kann, und deshalb muss man die Augen schließen, die Augen der Intelligenz schließen, um überhaupt damit umzugehen. Und da fällt man natürlich in das andere Extreme. Das Problem für uns heute Morgen ist, ob man wissenschaftlich ist, indem man sagt, dass das, was dem wissenschaftlichen Zugriff nicht offen ist, automatisch nicht existiert. Das ist der Ansatzpunkt heute Morgen. Und ich habe vor, mit Ihnen zwei Ansatzpunkte zu nehmen, um zu zeigen, dass kein Wissenschaftler heute das sagen wird. Er weiß sehr wohl, dass es Ereignishorizonte gibt, hinter denen wir nicht gucken können mit unseren Instrumenten, prinzipiell nicht gucken können. Nun, ich will anfangen mit einer großen Erkenntnis, die nicht so sehr alt ist, um Ihnen zu zeigen, dass der wissenschaftliche Materialismus Unsinn ist vom wissenschaftlichen Standpunkt. Es sind die wissenschaftlichen Materialismus, die die Theologen aus dem Sattel gehoben haben. Und jetzt ist die Wissenschaft gekommen und setzt den lieben Theologen mitten wieder aufs Ross, und da kann er wieder reiten. So ist die Ironie Gottes. Die ungläubigen Wissenschaftler haben versucht, die Metaphysik unmöglich zu machen, und jetzt kommt die Wissenschaft und sagt, also die Metaphysik ist die einzige Rettung. So sind wir heute. Nun, das Experiment, das ich nehmen will, ist das Experiment in der Radioastronomie. Sie wissen, was ein Radioteleskop ist. Können Sie alle? Sie wissen alle, was ein Radioteleskop ist?
Nein.
Nicht. Sie wissen, womit ein Teleskop guckt. Was ist nötig, um mit einem Teleskop etwas zu sehen? Licht, richtig. Ein Radioteleskop guckt mit Radiowellen. Ein normales Teleskop guckt mit Photonen. Ein Radioteleskop guckt, indem es die Radiowellen, die elektromagnetischen Wellen, guckt, statt mit Photonen. Nur ist das Linsensystem, das Objektiv, ein bisschen anders bei den beiden Systemen. Aber das Prinzip ist gleich. Nun, das erste Radioteleskop wurde von Lovell gebaut in Cambridge in England. 1967 kam es zuerst raus. Und da richtete er sein Instrument auf die Krebsnebula. Oben, nicht wahr? Und als er das tat, innerhalb der ersten Tage, hat er Botschaften bekommen. Er meinte, dass sie Botschaften seien. Es war wie Morsecode, nicht wahr? Sie haben es gehört im Radio, wie das ist. Und er hat gemeint, aha, jetzt, was die Evolutionisten gesagt haben, dass überall, wo Materie ist, da wird Leben entstehen, und aus dem Leben wird Intelligenz entstehen, das ist wahr, und in der Krebsnebula haben wir kleine Männer, die Frauen vielleicht, die intelligent sind. Und als sie das gehört haben, hat Science Fiction, Sie wissen alle, was Science Fiction ist, ihr Werk getan. Und wenn die Amerikaner in Washington das gehört hätten, dass da oben Intelligenz ist und ganz bestimmt eine Invasion der Erde plant, natürlich um die Erde zu vernichten, wie die Menschen so sind, nicht wahr? Da haben sie dann die ganze Sache als geheim erklärt. Denn sie hatten Angst vor Panik, wenn das wirklich rauskommt, dass jemand uns funkt und Botschaften funkt. Sie haben deshalb das ganze Projekt von Lovell geheim gehalten unter dem Namen LGM. Das war die Bezeichnung. Sie wissen alle, was LGM bedeutet. Little Green Men. LGM. Ja, so eine kolossale Angst, nicht wahr? Das Weltall ist voller Bosheit, und wenn es Intelligenz gibt, die sprechen von ihrer Erfahrung auf der Erde, dann ist diese Intelligenz boshaft und wird uns sicher vernichten wollen, unsere Erde übernehmen wollen, sind wir alle erledigt. Denn diese Leute werden sicher nicht getötet durch Revolver, man muss hier besonders Strahlen haben, um die zu töten, nicht wahr? Und NGM. Nun, Lovell hat dann alle Computer angewendet, um diese Botschaften, wie er meinte, zu dechiffrieren. Und sie haben rausbekommen, dass kein Code drin ist, keine Sprache. Es war eine rein zufällige Sache und bedeutete nichts. Es war einfach zufällig. Was er entdeckt hat, ist, was Robert Oppenheimer, Sie kennen alle den Namen Robert Oppenheimer, nicht? Also lernen Sie den Namen, er war ein sehr wichtiger Mann in der Atomenergie. Er hat gesagt, 1940, dass wenn man eine Solarmasse, sind Sie mit mir, wenn Sie jetzt nicht aufpassen, sind Sie in 2 Minuten in tiefen Gewässern. Ja, ich sag's noch einmal. Könnte ich bitte einen Stiel haben, ja, damit ich um mich hauen kann? Dankeschön. Also, jetzt sind Sie mit mir. Sie haben ja Kaffee getrunken, jetzt erwarte ich, dass das nicht schrumpft. Ich erwarte, dass ich Ihnen Aspirin geben muss in 5 Minuten. Nun, wenn man eine Solarmasse hat von mindestens 1,4, Eine Solarmasse ist eine Masse, die verglichen wird mit der Masse unserer Sonne. Die Solarmasse unserer Sonne ist 1. Wenn man eine Sonne hat, die 1,4 mal so groß ist wie unser Stern, dann ist das eine Solarmasse von 1,4. Das ist die minimale Größe. Wenn man so eine Masse hat und Licht darüber leitet, also hier ist der Lichtstrahl, und Sie wissen, nicht wahr, dass Licht immer in geraden Linien fährt. Das wissen Sie. Also wenn es in gekrümmtem Raum ist, natürlich, dann wird es dem gekrümmten Raum. Aber davon will ich nicht reden jetzt. Das ist ein bisschen zu weit. Brauchen wir nicht für unsere heutigen Zwecke. Also Licht geht normalerweise bei normalen Physikern, die Newtons Physik kennen, in geraden Linien. Und wenn man Licht über den Rand einer Sonne fahren lässt, normalerweise würde das Licht so gehen, in einer geraden Linie. Aber Licht besteht aus Photonen, und Photonen können angesehen werden wie eine Wellenfunktion. Sie wissen, was eine Wellenfunktion ist? Nicht? Also eine Wellenfunktion ist einfach eine Welle wie in einem Teich. Nicht wahr? Wenn man einen Stein reinschmeißt, dann gibt es Wellenfunktionen in allen Richtungen von dem Punkt, wo der Stein reinfällt. Und man kann Licht als eine Wellenfunktion betrachten oder als ein Partikelchen. Sie wissen das alle. Und wenn es ein Partikelchen ist, ein Photon ist, dann wird es Gewicht haben. Licht. Und siehe da, weil die Gravitation der Solarmasse da ist und das Licht ein Gewicht hat, wird das Licht verbogen. Also das ist eine Brechung, die stattfindet aufgrund der korpuskularen des korpuskularen Wesens des Lichtes. Also das Licht wird verbogen. Nun, Oppenheimer hat gesagt, dass wenn man so eine Sonne hat, wird die Tendenz bestehen, Gravitationskollaps durchzumachen. Nun, Gravitationskollaps ist sehr einfach zu verstehen. Sie wissen, dass wenn man einen Reifen hat an einem Fahrrad oder einem Auto und pumpt, da drücken sie die Moleküle unter sich näher zusammen und wird dabei heiß. Nicht wahr? Die Pumpe wird heiß. Sie drücken die Moleküle zusammen, und das ist ein intramolekularer Kollaps. Also die Moleküle gehen zusammen und die schrumpfen, sie werden zusammengedrückt durch das Pumpen. Und die Moleküle werden zusammengedrückt. Haben Sie das? Also lasst uns das so machen, denn es ist sehr wichtig, dass Sie das verstehen. Hier haben Sie viele Moleküle in einem System, wenn Sie einen Reifen aufpumpen. Nun, wenn Sie sie alle so zusammendrücken, das ist die normale Kompression eines Gases, wie Ihr Auto fährt. Nicht wahr? Explosion im Zylinder, zusammengedrückt, und dann drückt es den Kolben nach unten. Aber bei diesem Kollaps ist es nicht, dass die Moleküle intramolekular zusammengedrückt werden. Die Moleküle bestehen aus einem Kern. Wir schreiben Helium auf. Hier ist der Kern, der Nukleus. Und hier haben Sie die beiden Elektronen. Und das ist das Atom von Helium, also ein Edelgas. Nun, wenn Gravitationskollaps geschieht, was geschieht, ist, dass die Elektronen gegen den Kern gedrückt werden. Hier kommen die Elektronen gegen den Kern. Also es ist intramolekularer Kollaps. Intermolekularer Kollaps ist das, was wir tun, wenn wir einen Reifen hochpumpen. Aber hier ist es, dass die Atome in sich selber zusammengedrückt werden. Nicht, dass die Moleküle zusammengedrückt werden, sondern innerhalb der Atome gibt es einen Kollaps. Und wenn man so 1,4 Solarmassen hat, sagt er, dass dieses Verfahren geschehen wird, und das nennt man Gravitationskollaps. Und wenn der Kollaps geschehen ist, entsteht aus der Solarmasse von 1,4 ein Neutron. Und da entsteht ein Neutronenstern, oder man kann ihn nennen ein Pulsar, wenn man will. Er pulsiert, wenn er sich dreht, und gibt diese Botschaften ab, die von der Lovell meinte, die seien von Little Green Man. Wenn er sich dreht, schneidet er in dem Drehen magnetische Felder ab, und das ist wie ein Dynamo funktioniert, und da gibt es Radiowellen. Ist gut? Gut, das ist ja fein. Nun, wenn das geschieht, entsteht ein Pulsar, Neutronenstern oder ein weißer Zwerg. Die sind kolossal schwere Wesen, Körper im Himmel. Sind sie in Not?
Ich wollte nur wissen, wie hat das Licht denn das Elektron abgegeben?
Wie hat das Licht?
Ein Elektron abgegeben, oder?
Nein, das Licht hat nichts mit Elektronen da zu tun. Wenn Sie Schwierigkeiten haben, schreiben Sie sie auf Ihr Herz, dann kommen Sie zu mir nachher. Denn was wir haben, ist ziemlich kompliziert. Aber es lohnt sich. Sie werden sehen, die Augen der Theologen, die werden leuchten wie Moses Angesicht, wenn sie hören, wo wir rauskommen hier. Wenn das geschieht, ist die Substanz, die so zusammengedrückt ist, wenn Sie Luft zusammendrücken, wird schwerer, nicht wahr, ist ja klar. Und wenn Sie die Moleküle, die Atome selber in sich zusammendrücken, dann sind die Substanzen, die Neutronen, 1 Billion Mal schwerer als Wasser. 1 Billion Mal schwerer als Wasser. 1 Billion Mal schwerer als Wasser. Können Sie sich vorstellen? Ja, also amerikanisch ist das. Ich nehme amerikanische Milliarden, nennen Sie es, ja?
Ja,
ja, gut. Also 1 Milliarde, 1 Million Milliarde wird das sein. Ist das richtig? Also unvorstellbar. Unvorstellbar schwer. Nun, ich sage es Ihnen, wie es ist. Ein Teelöffel voll wiegt 1 Billion amerikanische Tonnen. Ein Teelöffel voll. Und deshalb können Sie keinen Stoff auf Erden finden, der stark genug ist, um das zu halten. Versuchen Sie, einen Teelöffel zu haben mit so einem Gewicht drin. Es fällt durch. Wenn Sie oben in der Luft sind und fliegen, wie ich sehr oft muss, guckt man runter, man sieht die Wolken unter einem, nicht wahr? Die sehen aus wie Watte. Aber wenn ich den Kopf nur drauf legen könnte, und da, das wäre ein gutes Bett. Und wenn man da runterkommt zu den Wolken, auf einmal sind sie gar nicht fest. Das Flugzeug fährt glatt durch. Gibt ein bisschen Wackeln, nicht wahr, wie man durchgeht, aber kann einen nicht halten. Das kommt davon, dass die Dichte des Flugzeuges so viel höher ist als die Dichte der Wolke, dass das Flugzeug durchfällt. Und die Dichte der Stoffe auf Erden sind so wie die Wolken. Und die Neutronen sind wie das Flugzeug, das durchfährt. Also die sind so schwer, diese Neutronen, dass kein Stoff auf Erden sie halten könnte. Das nächste ist, die sind 10 hoch 15 mal härter als Stahl. 10 hoch 15 härter als Stahl. Sie haben praktisch keine messbare Viskosität. Sie wissen, was Viskosität ist. Also wenn nicht, gucken Sie mal nach. Und jedes Mal, wo so ein Gewicht sich dreht, schneidet es magnetische Felder und strahlt eben diese Radiowellen aus. Nun, lasst uns jetzt eine Stufe gehen. Sie sehen, wir kommen sehr nah jetzt an die Grenzen von Materie. Und jetzt müssen wir die Grenzen von Materie überschreiten. Wenn man dieses hier, der Pulsar, sich selbst überlässt, geht sehr oft unter bestimmten, teilweise bekannten Umständen, der Kollaps, der Gravitationskollaps weiter. Sie müssen sich denken, wenn so etwas kollabiert, steigt die Gravitation. Und jedes Mal, wo dieser Kollaps geschehen ist, wird die Neigung sein, dass es weiter kollabiert. Denn es ist Gravitationskollaps. Und die Gravitation steigt jedes Mal. Und so kollabiert hat ein Pulsar oder ein weißer Zwerg die Tendenz, in sich weiter zu kollabieren. Und kollabiert, und indem es schwerer wird, wird es noch schwerer. Es ist so ungefähr wie Pharaos Kühe, nicht wahr? Sie wissen, dass Pharaos Kühe, die sieben Fetten, die kamen und weideten an dem Nil. Und dann kamen die sieben Dünnen, Dürren, und die fraßen die Großen auf. Und so ist es hier bei diesen Dingen. Wenn dieser Kollaps angefangen hat, dann entsteht ein schwarzes Loch, das alles auffrisst, was es in die Nähe kommt, und wird dabei schwerer und kleiner. Ein schwarzes Loch neigt zu keinen Dimensionen und zu unendlicher Dichte, zu unendlichem Gewicht, wenn Sie wollen. Und alles, was in die Nähe kommt, wird verschluckt von einem schwarzen Loch und wird ständig schwerer und schluckt alles, was es gibt. Nun, wenn wir ein schwarzes Loch gebildet haben, das immer kleiner wird und immer mehr schluckt, Sie müssen bedenken, dass die Gravitation, ich glaube, ich muss das hier nochmal malen, sonst werden wir nicht zurechtkommen. Hier haben wir durch Gravitationskollaps, hier haben wir unser schwarzes Loch von dem Pulsar. Hier ist es, schwarzes Loch. Neigt zu unendlichem Gewicht und zu keinen Dimensionen. Können Sie sich vorstellen? Ich nicht. Nun, wenn man Licht hier rüber leitet, normalerweise geht das Licht so, wenn kein Loch da ist. Aber weil das Loch da ist, ich sollte es einfach gestrichen machen, entschuldigen Sie. So. So. Aber wenn es in die Nähe von einem schwarzen Loch kommt, mit dieser riesigen Gravitation, wird das Licht ganz stark verbogen, viel stärker als beim Pulsar. Wenn man dann ein bisschen näher kommt mit dem Licht, hier ist das Licht, und hier ist, wo das Licht sein sollte, dann geht das Licht in eine Umlaufbahn. Nun, Sie wissen, was eine Umlaufbahn ist. Als die Astronauten zum Mond geschossen wurden, kamen sie in die Nähe vom Mond, und als sie nah genug waren, wurden sie gefangen von der Gravitation des Mondes, und wenn sie keine Raketen an Bord gehabt hätten, wären sie nie wieder rausgekommen. Sie rotieren und rotieren und rotieren in der Umlaufbahn, kommen immer raus. Wenn man Licht ein bisschen näher macht, so hier, jetzt direkt verschluckt. Nun, wenn alles Licht entweder in eine Umlaufbahn kommt oder direkt verschluckt wird, wird das Licht absorbiert von dem schwarzen Loch. Das schwarze Loch wird noch schwerer und schluckt noch mehr. Die Gravitation nimmt zu und die Dimensionen werden immer kleiner. Neigt zu keiner Dimension und zu unendlichem Gewicht. Also sehen Sie, wir sind an der Grenze des Denkens. Aber diese Dinge sind bekannt. Nun, an dem Punkt sind Sie mit mir. An dem Punkt, wo die Lichtkonstante, Licht hat eine konstante Geschwindigkeit, wie Sie wissen, was ist 300.000 Kilometer so die Stunde, wo die Lichtkonstante neutralisiert wird, von der Gravitation des schwarzen Loches, geht das Licht in eine Umlaufbahn und kommt nicht wieder raus. Das heißt, dass alles Licht, das hier dran kommt, nicht mehr rauskommt. Es reflektiert kein Licht und absorbiert alles Licht. Reflektiert nichts, emittiert nichts, absorbiert alles. Das hat die Folge, sind Sie mit mir, das hat die Folge, dass an dem Punkt der Umlaufbahn von Licht alles unsichtbar wird. Haben Sie es? Alles muss unsichtbar werden. Denn es, wo wir sehen mit Lichtwellen, und wenn die Lichtwellen nicht mehr zu uns kommen, sehen wir nichts. Wenn hier die Lichter alle aus sind und draußen kein Licht reinkommt, sind sie mir unsichtbar. Sie sind noch da, aber sie sind mir unsichtbar. Und das nennt man diese Periode, dieser Abstand, diese Schale, das nennt man Ereignis Horizont. Das ist ein Ereignishorizont. Nun, Sie wissen, dass wenn Sie ein Schiff sehen, das rausfährt zur See, kommt das Schiff an den Horizont und steht hervor wie ein Schloss da, nicht wahr? Ganz schön oben am Horizont. Und dann, wie es weiterfährt, sinkt, hinter dem Horizont. Man kann es nicht mehr sehen. Man kann hier gucken mit Gläsern, wie man will. Es ist hinter dem Horizont, Sie sehen es nicht. Und das ist die Bedeutung von diesem Wort Ereignishorizont. Alle Ereignisse, die innerhalb dieser Grenze geschehen, sind unsichtbar. Und weil Licht nur ein Exempel ist von Informationsübermittlern, kann man keine Information herausbekommen von hinter diesem Ereignishorizont. Alles wird unsichtbar und andere Informationen kann man nicht bekommen. Deshalb kann man nichts erforschen, was hinter einem Ereignishorizont ist. Bedeutet das aber, dass was hinter einem Ereignishorizont nicht mehr existiert?